Mensch, Musiker.
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 Musiker. Musiker.
Der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Mensch, Musikerin. Heute bei mir zu Gast im Klangreich mitten in Ludwigshafen ist Ruth Bantay. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ruth, du bist Patin über das Konzert am 3. Dezember in Mannheim, das Meisterinnenkonzert. Und das Ding heißt Aufmerksamkeit. Wo ist bei dir die Aufmerksamkeit bei so einem Abend?
Die Aufmerksamkeit ist eigentlich in allen Dingen, in allen Belangen. Also natürlich in den Werken, die wir spielen. Ganz konkret während dem Spiel, natürlich in meiner Gruppe, in meiner Stimme, aber ins ganze Orchester, im ganzen Orchester dann auch, je nachdem, mit wem wir da auch gerade agieren, interagieren. Mhm. Also besonders natürlich in erster Linie die Streicher, ja, so.
Sind die Antennen da alle raus, ne?
Ja, eigentlich schon. Also im besten Fall, es gibt natürlich, es ist ja auch immer ein bisschen ein Stück weit Tagesform, aber im besten Fall sind alle Antennen offen. Der Kopf ist trotzdem irgendwo aus. Das ist immer schön, finde ich, wenn das möglich ist, dass man alle Antennen offen hat und der Kopf ist aus, also die Gedanken gehen nicht spazieren. Und dann ist die Aufmerksamkeit aber trotzdem auch irgendwo als Rückkopplung beim Publikum. Also man bekommt das auch eigentlich beim Spielen schon direkt so ein Gefühl, ein Gespür wieder gespiegelt aus dem Saal auch oft.
Wow, ich glaube, du bist die Erste, die das so explizit sagt und auch wahrnimmt. Ich muss sagen, als Trompeter sitze ich ja weiter hinten, aber dass die Rückkopplung aus dem Publikum gespürt habe, das ist mir noch nie passiert. Das ist sehr interessant. Spürst du das immer?
Nee, das spüre ich nicht immer. Und ich traue mir da auch, ehrlich gesagt, manchmal gar nicht selber so richtig, weil wie man ein Konzert empfindet, ist ja immer sehr, sehr subjektiv. Also wenn es mir jetzt an dem Tag aus irgendwelchen ganz anderen Gründen, die jetzt überhaupt keine musikalische Natur sind, wenn ich jetzt Stress hatte oder wenn irgendwas zu Hause nicht so gut läuft, die Kinder krank sind, dann, wenn man sich nicht so gut fühlt, dann kann es natürlich sich auch auswirken auf das Spiel, dass man sich auch im Spiel nicht so gut fühlt und dass man das Konzert, auch wenn es vielleicht insgesamt von jemand anderem oder von jemand aus dem Publikum oder von meinem Pultnachbar als sehr gut empfunden wird, kann es ja dann sein, dass es von mir selber gar nicht als so gut empfunden wird. Und deswegen ist es immer sehr, sehr subjektiv. Aber ich denke, trotzdem kann man objektiv oder relativ objektiv sagen, wenn eben diese ganzen Komponenten wie ist meine Aufmerksamkeit im Konzert, wie gefällt mir auch das Programm oder wie fühle ich mich beim Spielen. Und auch dieses kleine Feedback schon vom Publikum, wenn das alles irgendwie zusammenkommt und positiv wirkt, dann kann man, denke ich, schon mit großer Gewissheit sagen, das war jetzt ein tolles Konzert.
Ja, super. Irre, du bist seit 2008 bei uns. Wie war dein Weg, wenn man jetzt so mit, hier ist ja deine schöne Quartettkarte abgebildet, mit 5 Jahren hast du angefangen mit Musik machen, war das sofort ein Kindercello?
Ja, das war ein kleines Cello, allerdings, also es gibt ja kleine Celli schon, ich glaube schon mittlerweile ab der 16. Größe heißt das dann, also regulär eigentlich ab der 8. Größe gibt es Celli. In meinem Fall, komme ja aus Augsburg, damals war in ganz Augsburg bei keinem Geigenbauer so ein kleines Cello zu bekommen, das kleinste, was es damals gab, war ein Viertel, es war eigentlich für meine Größe damals noch zu groß, trotzdem habe ich einfach damit angefangen, das war dann vielleicht am Anfang ein bisschen mühsam. Aber man wächst ja da sprichwörtlich auch rein dann, man wird ja größer.
Ja.
Und dann hat das irgendwann doch relativ schnell gepasst und hatte dann vielleicht auch den Vorteil, dass ich einfach länger mit diesem Instrument, beim gleichen Instrument bleiben konnte. Also ich habe dann einfach ein bisschen länger drauf gespielt.
Mhm. Und normalerweise wird man ja denken, dass es die Geige ist, die man sich aussucht, vielleicht als Kind. Wie kam das, dass es das Cello war? Hattest du da ein besonderes Erlebnis?
Nee, die Geige war bei uns ja schon belegt. Also ich habe 2 ältere Schwestern und die mittlere hat schon Geige gespielt. Und deswegen kam ich wahrscheinlich auch zum Cello, weil, also ganz ursprünglich, also ich hatte ja mit 3 dann die Früherziehung gemacht. Damals hat man so ganz traditionell noch auf Orff-Instrumenten herumgekloppt. Und ich habe da eben durfte dann immer, weil ich doch anscheinend relativ gut den Takt halten konnte, die ganz große, das war natürlich keine richtige Pauke, aber so eine Orff-Pauke, so eine große tiefe Trommel, durfte ich immer den Grundschlag spielen, woran sich dann alle anderen Kinder mit den Xylophonen und kleinen Instrumenten gerichtet haben. Und deswegen wollte ich unbedingt eigentlich Schlagzeug lernen. Also nach dieser Früherziehung. Das haben meine Eltern dann abgebogen, wohlweislich. Und da eben schon meine älteste Schwester hat Klavier gespielt, die mittlere eben dann schon Geige. Und da lag das natürlich nahe. Da fehlt irgendwie noch ein Cello zum Klaviertrio. Und
also haben deine Eltern das so ein bisschen sanft gebogen, das Thema?
Meine Mutter hat das irgendwie relativ geschickt mir quasi klar gemacht, dass ich ja, also sie hat dann in der Musikschule mir so ein Drumset gezeigt und gemeint, naja, also guck mal, da musst du ja dann unten mit dem Fuß die Bassdrum und oben spielst du dann, da bist du ja jetzt noch zu klein, können wir jetzt noch nicht anfangen damit. Und also gar nicht mal gesagt, von wegen ist das zu laut oder keine Ahnung. Also ich meine, darum ging es natürlich auch, aber ja, und dann hat sie gemeint, ja, fang doch jetzt erstmal mit dem Cello an und dann sehen wir weiter so. Und aber ja.
Ja, das ist verrückt. Hinten unser Techniker, das ist ja der Lars Lauer, der hier alles aufzeichnet, der ist Schlagzeuger und ihm stehen natürlich die Haare hoch.
mittlerweile mein Sohn spielt jetzt eben Schlagzeug.
Ja, okay, dann ist okay.
Jetzt ist mir natürlich völlig klar, man fängt ja auch nicht mit dem ganzen Schlagzeug an, sondern man fängt ja mit einer Snare zum Beispiel oder was. Und dann wäre ich natürlich nicht zu klein gewesen dafür, aber ja gut.
Dass deine Mutter da schon so eine Klaviertrio-Besetzung im Kopf hatte, kommt sie auch aus dem musikalischen Bereich, deine Mutter?
Nee, meine Eltern sind beide keine Musiker, aber beide sehr musikliebhabend.
Okay.
Und sind ja beide auch Kriegsgenerationen und damals war das ja überhaupt nicht selbstverständlich, dass man überhaupt ein Instrument lernen konnte, also als die klein waren. Und ich denke mal, sie wollte einfach ein Stück weit das dann einfach ihren Kindern ermöglichen, wenn sie selbst schon, sie hat ein bisschen Klavier gelernt, ein bisschen Gitarre später, aber da gab es einfach nicht die Möglichkeiten. Da war man froh, wenn man irgendwie was zu essen hatte und sonst überall heil durchkam. Ja. Ne? Und deswegen war ihr das einfach ganz wichtig, dass wir eine musikalische Erziehung haben, dass wir ein Instrument lernen können und hoffentlich ja auch eben Spaß daran haben. Und das war dann eben auch der Fall. Und ich bin auch beim Cello geblieben. Und obwohl ich immer noch, also dann später in den Jugendorchestern, immer die Schlagzeuger nach wie vor ganz toll fand und immer die mit die coolsten, habe ich es eigentlich nie bereut, jetzt beim Cello geblieben zu sein.
Ja, die Schlagzeuger und die Blechbläser, das sind war früher in den Jugendorchestern so eine aktive Truppe immer. Ne? Ja, wir können uns da, ne, Lars, da können wir uns gut dran erinnern, dass das da was immer ganz handfest offen. Ja. und du in Augsburg aufgewachsen, zum Studium, wo bist du hingegangen?
Zum Studium bin ich dann also ganz verschieden. Also ich habe mir damals einfach einen Lehrer gesucht, aktiv, wo ich dachte, da kann ich hoffentlich gut noch was lernen. Und also wobei so Namen waren mir nicht so wichtig und das war auch damals schon so, heute glaube ich noch viel mehr, wenn man jemand namhaften möchte, dann kriegt man unter Umständen überhaupt keinen Platz, außer man ist schon ein Wunderkind irgendwie. Mhm. Und dann habe ich mir halt den Wolfgang Schmidt, der war damals noch sehr, sehr unbeschrieben, das war seine erste Stelle, hat er in Münster unterrichtet, habe ich in Münster angefangen. Das war damals eine Unterabteilung von Detmold. Ich glaube, heutzutage geht es gar nicht mehr. Das ist jetzt in die Uni eingegliedert. Und der hat dann aber im ersten Semester die Professur bekommen in Dresden und hat einfach seine ganze Klasse mitgenommen.
Wow. Und also deswegen, zuerst von Augsburg nach Münster und dann nach Dresden.
Und dann nach einem Semester weiter nach Dresden. Und da habe ich dann auch regulär weiter studiert oder fertig studiert mit Diplom. Und habe dann nur, weil man in Dresden sehr lange studiert, also das waren damals schon 10 Semester bis zum Diplom, was im Vergleich zu anderen Hochschulen mit 8 Semestern relativ lang war.
Genau.
Habe ich gedacht, so entweder nochmal weg oder nochmal was anderes hören. Und dann habe ich noch ein Semester Erasmus gemacht in Paris.
Ah, okay. Und dann von Dresden nach Paris.
Genau.
Wow, das ist ja eine... Und dann nach Ludwigshafen? Oder warst du vorher woanders?
Dann gab es noch eine Zwischenstation. Dann habe ich noch nach dem Diplom wollte ich eben, also ich wollte ja schon immer ins Orchester, eigentlich schon mit der Jugendorchesterzeit, hat mir das so gut gefallen. Und dann hatte ich für eine Akademiestelle vorgespielt, habe ich dann in der Staatsoper in München, habe ich eigentlich zwei Jahre Akademie bekommen, Akademievertrag, und wollte aber diese Zeit explizit auch nutzen, um Probespiele zu machen. War ja auch sehr praktisch, also man hat ja auch Probespieltraining gehabt, man hat Unterricht gehabt. Und nach einem Jahr in München hat es bereits dann eben geklappt, eben in Ludwigshafen mit der ersten festen Stelle.
Wow, dann hat sich das ja mit den Umzugskisten fast gar nicht gelohnt, genau, die auszuräumen,
auch,
oder?
Auch innerhalb Dresden bin ich eigentlich ganz, ganz oft umgezogen. Also ich bin eigentlich jetzt mittlerweile schon Profi und auch hier bin ich ja schon sehr viel umgezogen. Manche Freunde und Kollegen, die witzeln immer schon, wenn sie von mir eine Adressänderung bekommen werden, ja, ob es jetzt überhaupt lohnt.
Sie hat es schon wieder getan.
Jahr, bis zum nächsten Jahr das nochmal auszuradieren, da kommt dann eh wieder eine neue.
Ja.
Naja, doch umziehen mache ich sehr oft.
Super. Und dann hast du hier 2008 die Stelle bekommen und du warst zuerst im Tutti der Celli unterwegs. Und ja, genau. Du hast Probespiel gewonnen und dann zuerst als Herdentier, ja. Und dann hast du gesagt, ich möchte es nochmal verändern. Das finde ich enorm. Vielleicht können wir da auch kurz drüber reden.
Ja, der Wunsch nach Veränderung, also nach einer besseren Position, war eigentlich gar nicht so gegeben. Also mir war immer schon, ich habe mich gar nicht auch als Solo-Cellist oder als Stellvertreter, also so als vorne, für vorne gesehen. Also mir war immer nur wichtig, möglichst gutes Orchester wäre schön und ob Tutti, ob vordere, also klar, nach dem Studium bewirbt man sich wahrscheinlich eher erstmal auf eine Tutti-Stelle. Und das war gar nicht der Wunsch, mich jetzt aktiv verbessern zu wollen, sondern das kam eigentlich aus privaten Gründen, weil mein Mann und ich uns damals gewünscht haben, natürlich einen gemeinsamen Lebensmittelpunkt zu finden. Und dann habe ich eh einfach sehr viel nach dem Probejahr, nach dem Tutti-Probejahr, noch sehr viel weiter Probespiele gemacht, um dann auch nach Sachsen zu kommen. Und im Zuge dessen, da war ja meine jetzige Stelle, die Stellvertreterstelle, war ja schon lange vakant. Mhm. Ich glaube, die war davor von Florian, also der jetzt eben unser Solo-Cellist ist, war besetzt. Und genau, die war dann eben, seitdem er Solo-Cellist war, lange vakant und habe mir dann immer die Probespiele angehört. Und dann dachte ich, ich mache Probespiele, ich spiele einfach mal mit.
Ja, du warst im Flow dann, ja?
Man kann ja nichts verlieren. Genau, ich war ja eh drin. Ich habe gerade das ganze Programm immer wieder gespielt gehabt. Und dann habe ich einfach mitgespielt. Und lustigerweise hat es ja nirgendwo anders geklappt. Also es war auch oft Knapp. Also ich war dann in Sachsen ganz oft, zum Beispiel Chemnitz für Stellvertreter war ich dann Zweite. Also ganz oft war es dann entweder nicht vergeben oder Zweite. Aber ne, aber dann hier bei uns hat es dann nochmal geklappt. Das war natürlich dann besonders schön.
Ja.
Weil eigentlich war mir das Ergebnis gar nicht wichtig, sondern mir war nur wichtig, dass ich vor den Kollegen, die man ja schon kennt, wo man dann nicht einfach als unbeschriebenes Blatt wieder weggehen kann, dass man dann nicht irgendwie sich blamiert und ganz schlecht spielt oder so. Das war mir einfach nur wichtig.
Ja, cool. Den Zuhörerinnen und Zuhörern müssen wir erzählen, dass dein Mann auch Cellist ist.
Ja, genau.
Und aber ihr habt jetzt den Lebensmittelpunkt in Mannheim und eben habe ich im Vorgespräch gehört, dass deine Eltern auch nicht mehr in Augsburg sind, sondern auch hier in der Nähe, oder?
Genau. Meine Eltern, die sind, als der Emil, also mein älterer Sohn, als der ein Jahr alt war, sind die von Augsburg dann nach Ludwigshafen, wo wir damals gewohnt haben, gezogen. Mhm. Eben wegen dem ersten Enkelkind auch.
Okay, die haben gesagt, das Enkelchen ist uns wichtiger als vielleicht Augsburg jetzt. Wir wollen lieber gucken, wie der Enkel groß wird, als hier in Augsburg
zu bleiben. Ja, eigentlich beides. Also sie hatten eh vor, sich zu verkleinern. Wir hatten damals eine Doppelhaushälfte. Also mein Elternhaus war eine Doppelhaushälfte mit sehr relativ großem Garten. Und die haben das einfach nicht mehr so richtig bewerkstelligt bekommen, das zu pflegen, das zu unterhalten. Das war ihnen dann doch zu viel. Und wollten sich eh verkleinern. Also hatten eigentlich den Plan, in eine kleinere Stadtwohnung zu ziehen, nach Augsburg rein. Und als dann die Idee aufkam, habe ich dann einfach ins Spiel gebracht, naja, wenn ihr eh umziehen wollt, dann könnt doch einfach mal nach Ludwigshafen ziehen. Mhm. Wäre doch auch nicht schlecht.
Ja, super. Wir wollen noch ein bisschen über Kammermusik sprechen. Also wir haben ja eben schon über das Klaviertrio, so ein bisschen das in der Familie. Ist es denn da zur Aufführung gekommen? Hast du mit deinen Geschwistern, mit deinen Schwestern Kammermusik gemacht?
Wir haben sehr viel gespielt. Also seit ich eigentlich irgendwie halbwegs das Cello halten konnte, haben wir eigentlich Klaviertrios gespielt. Das Praktische ist aber bei klassischen Werken ist der Cello-Part immer auch mit der einfachste im Vergleich zu den anderen Stimmen. Ja. Und deswegen ging das relativ bald schon. Und wir haben eigentlich gespielt, bis wir alle also meine älteste Schwester ist 3 Jahre älter, wir sind ja sehr eng beieinander, bis sie dann zum Studieren wegging. Bis dahin haben wir eigentlich immer wieder in verschiedensten Formationen zusammen auch gespielt.
Ja. Und sind deine Schwestern auch Musikerinnen geworden?
Ja, beide. Also die Älteste auf Umwegen, die hat eigentlich Musikwissenschaft studiert und wollte so ein bisschen ins Bibliothekarswesen, weil sie sich eigentlich nicht vorstellen konnte. Also sie hat sehr gut Klavier gespielt, aber sie konnte sich nicht vorstellen zu unterrichten damals. Mhm. Und dann ist es einfach ein bisschen schwierig als Pianist, irgendwie so nur freiberuflich. Ne? Und genau, und dann das hat dann nicht geklappt, aber mittlerweile, sie hat dann noch einen Orgel-C-Schein gemacht. Mittlerweile ist sie eben angestellt als Organistin in verschiedenen Gemeinden, da wo sie jetzt wohnt. Und die mittlere Schwester, die hat ja dann eben Geige studiert und die war jetzt über 10 Jahre bei den Nürnberger Sinfonikern angestellt.
Wow.
Und hat jetzt gerade im März nochmal gewechselt ans Theater Gera, weil da ihr Lebensgefährte, mit dem ist sie eigentlich schon seit dem Studium liiert, der ist dort eben Cellist. Und da hat es dann geklappt mit dem Wechsel. Also sie hat einfach bis nochmal Probespiel gemacht und hat dann die Stelle bekommen und ist jetzt dort auch.
Also sie hat das genauso, ne, bei ihr hat es geklappt. Ja. Ich meine, bei dir hat es auch geklappt. Jetzt ist dein Mann hier. Und sie hat dann da den Lebensmittelpunkt. Das ist extrem schwer für musikalische Partnerschaften. Ja. Also da haben fast alle von uns eine Geschichte hinter sich, die einen musikalischen Partner haben. Kammermusik ist für dich auch ganz wichtig. Du bist ganz oft präsent hier in der Philharmonie, wenn es um kleinere Formationen gibt und du hast Familie. Gibt es außerhalb der Familie und Musik noch irgendwelche Interessen? Bleibt überhaupt noch Zeit, irgendwas noch zu machen?
Also es gibt natürlich schon Interessen. Es ist immer halt schwierig, wie man das alles noch zeitlich unterkriegt. Aber klar, mich interessiert generell einfach die Kunst an sich, also auch bildende Kunst. Ich gehe gerne in Museen, in Ausstellungen. Das hat mir wahrscheinlich mein Vater weitergegeben, weil der Kunsterzieher war eben, eigentlich auch Bildhauer. Also klar, Literatur, Gedichte lesen, auch ein bisschen, ich schreibe auch gerne mal, immer mal so Texte. Ja.
Sind die schon mal irgendwo aufgetaucht, deine Texte, oder sind die bis jetzt unter Verschluss?
Nee, also ich meinte jetzt auch nicht Texte, um irgendwas zu veröffentlichen, oder um, also das sind dann eher, also die Texte, die schreibe ich dann eher für mich, so Gedanken. Aber also was ich einfach auch sehr gerne mache, ist einfach zum Beispiel, wenn wir eben ein schönes Konzert eben hatten und dann mittlerweile ist es ja so toll mit diesem, also kann man ja alles davon halten mit diesen Social-Media-Kanälen und so, aber ich finde das schon schön, dass das da auch präsent ist, dass das auch geteilt wird, wenn wir eben unsere Konzertprojekte, und ich teile das dann auch gerne eben auf meinem Account, aber nicht nur, sondern kommentiere das dann auch sehr gerne nochmal aus meiner Sicht, wie ich das empfunden habe oder wie ich das Konzert aus meiner Sicht, wie das abgelaufen ist. Mhm. Schreibe dann da noch ein bisschen was dazu, das meinte ich damit. Also jetzt keine weltbewegenden Texte,
die man irgendwo
veröffentlichen könnte oder irgendwie.
Ja. Also schön. Dann passt das ja hier mit unserem Podcast super. Und lass uns noch ganz kurz über den 3. Dezember sprechen, der jetzt ansteht. Dvořák ist natürlich für Cellistinnen ein besonderes Ding immer, oder? Weil natürlich das, vielleicht ist es das berühmteste Cellokonzert von Dvořák, das meistgespielte?
Ja, ich würde schon sagen, also von den romantischen Konzerten ist es einfach schon das bekannteste, das berühmteste Konzert und auch das, wo vielleicht auch der Cellist vielleicht auch am meisten zeigen kann, verschiedenste Facetten eben des Spiels und der Möglichkeiten des Instruments, ja, das ist richtig. Mhm. Und in den Symphonien oder in vielen bekannteren Symphonien, also wenn ich jetzt an die 7., an die 8. sowieso, die wir jetzt auch spielen, oder auch an die 9. denke, da sind einfach in vielen Sätzen einfach wunderschöne Themen, die dann dankenswerterweise die Celli eben auch spielen oder mitspielen können.
Mhm. Ja. Ja, super. Liebe Ruth, vielen, vielen Dank für den Einblick in dein Leben und in deine Tätigkeit hier an der Staatsphilharmonie. Ja, kommen Sie zu unserem Konzert am 3. Dezember um 19:30 Uhr in Mannheim im Rosengarten. Vielen Dank, Ruth. Bis dann.
Vielen Dank auch.